Liebe Gemeinde, wie Elisabeth schon angesagt hat, heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Und wie schon erwähnt, ist die Passionszeit in der christlichen Tradition eine Fastenzeit. Eine Zeit, in der man körperliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel Ernährung, zurückstellt und reduziert, um sich mit ungestörtem Eifer auf Gott auszurichten und seine Gemeinschaft zu suchen. Wir haben jetzt in letzter Zeit häufiger einfach nur den Gedanken des Verzichtens in den Vordergrund gestellt, dass es einfach darum ging, auch die Gemeinschaft und die Nähe zu Gott zu suchen. Und von solch einer Zeit berichtet auch der Predigttext, den ich später noch vorstellen werde. Wir haben in unserer Gemeinde für die Sonntage der Passionszeit eine Predigtreihe geplant unter dem Motto What would Jesus do? Zu Deutsch, was würde Jesus tun? Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die erste Predigt zum Auftakt dieser Reihe zu halten. Daher seien mir zu Anfang ein paar erklärende Worte und auch ein paar kritische Anmerkungen gestattet. Ich hoffe, dass ich damit den nach mir Predigenden nicht zu sehr in die Parade fahre und bin gespannt, was Sie zu Ihren Themen herausfinden. Den Älteren unter uns kommt das Motto What would Jesus do? Vielleicht bekannt vor. Richtig, Ende der 90er, Anfang der 2000er erschien ein Buch von Gareth Sheldon mit dem Titel Was würde Jesus tun? Es geht darin um eine fiktive Gemeinde, deren Gemeindeglieder anfangen, sich bei allem, was sie tun, zuerst die Frage zu stellen, was würde Jesus tun? Das verändert ihr Verhalten und ihre Gemeinde. Auch wenn es eine fiktive, also erfundene Geschichte ist, in der alles nach den Ideen des Autoren abläuft, setzt sie in ihrer Nachvollziehbarkeit doch Impulse. So könnte, so sollte es sein. Das Motto verselbstständigte sich, ausgehend von den USA, in eine weltweite Bewegung. Ein Kennzeichen davon waren Armbändchen mit den Buchstaben WWJD für What Would Jesus Do? Hinter dem Slogan steht die Idee, durch solche Armbänder daran erinnert zu werden, sich bei allem, was man tut, zu fragen, wie Jesus Christus in dieser Situation reagieren, handeln oder denken würde. Solche Armbändchen gibt es bis heute in christlichen Gemeinden und Buchläden. Im Grunde war der Gedanke dazu noch sogar 100 Jahre älter, also 1890 irgendwas. Der Urgroßvater von Sheldon hatte diesen Gedankenanstoß bereits in seinem Buch In seinen Fußstapfen dargelegt. Dort bildete es die Grundlage, auf der ein Geschäftsmann seine Entscheidungen traf. Diese Informationen habe ich dem Klappentext des Buches und Wikipedia entnommen. Ich darf bekennen, dass ich bis heute Schwierigkeiten mit diesem Motto habe. Ich finde, dass der Konjunktiv des Themas, was würde Jesus tun, viel Raum für Spekulationen und auch für Manipulationen lässt. Das Bild, was ich von Jesus habe, wird bestimmen, was ich meine, was er in dieser oder jener Situation tun würde. Es gibt dieses ziemlich alte Lied von Arno und Andreas, der Gammler. Da wird erzählt, ja, man sagt, er war ein Gammler, er zog durch das ganze Land. Und dann die einen sagen, er war ein Zauberer, kannte Tricks mit Fisch und Brot. Und man sagt, er war Politiker, der rief, ich mach euch frei. So diese verschiedenen Bilder, die man von Jesus haben kann. Und jedes dieser Bilder hat auch eine bestimmte Vorstellung in mir, wie Jesus in einer Situation handeln würde. Ich sehe eine Gefahr darin, dass ich meine Vorstellungen von dem Bild, was ich von Jesus habe, was ich meine, was er in dieser oder jener Situation tun würde. Also, dass ich meine Vorstellungen auf Jesus projiziere und das dann als seinen Willen und sein Wesen für alle anderen in solchen Situationen darstelle. Ein Beispiel zum Umgang mit Missständen. Wenn mein Jesus, den ich vor Augen habe, der ist, der die Wechsler aus dem Tempel treibt, dann wird mein What would Jesus do anders ausfallen, als wenn ich den Mann am Kreuz betrachte, der für seine Peiniger betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, Jesus gut zu kennen. Das kann ich am besten, indem ich selbst in der Bibel lese, damit ich weiß, was Jesus tat, wie er handelte. Ein Tipp, wer das etwas schwierig findet, nehmt euch doch mal eine Kinderbibel vor. Also ich meine, die unter uns, die schon wie ich im edlen Stand des Großelterndaseins angekommen sind, haben ja den Vorteil, die dürfen das auch von Berufswegen dann den Kindern vorlesen. Aber auch Jüngere dürfen durchaus entweder das nochmal aufleben lassen. Man kriegt die Geschichten schneller gelesen manchmal. Oder dass man eine moderne Übersetzung oder Übertragung nimmt und einfach mal die Evangelien liest, einfach Jesus kennenlernen. Ich finde es schön, wie heute Morgen durch die Lieder Jesus in den Mittelpunkt gestellt wurde. Wenn ich das tue, werde ich ab und zu auch erleben, dass Jesus anders ist, als ich erwarte. Dann bin ich jedenfalls in der Lage, die Frage zu beantworten, what did Jesus do? Also, was hat Jesus getan und wie? Die Pharisäer zur Zeit Jesu hatten auch Vorstellungen, die sogar auf der Bibel begründet waren, was der Messias tun würde. Und sie gingen meilenweit an dem vorbei, was Jesus wirklich war. Und selbst wenn ich die Frage, was würde Jesus tun, beantworten könnte, heißt es ja noch nicht unbedingt, dass ich es auch tatsächlich selbst tun würde. Die Frage, wie jemand reagieren würde, stellt sich in den Situationen, in denen diese Person nicht oder nicht mehr da ist. Ja, ich denke, den Gedanken kennt jeder, der einen lieben Menschen verloren hat und in manchen Situationen denkt, was würde der jetzt wohl tun oder was hätte er getan? Insofern frage ich mich, was für ein Verständnis für Jesus diesem Motto zugrunde legt. Bei was würde Jesus tun, wird Jesus zum Vorbild, dem ich nacheifere. Aber irgendwie kann er doch fern sein. Und zudem hat nicht jede Situation heute einen eindeutigen Vergleichspunkt in der Schrift. Das könnte ja andererseits sonst auch zu einer Gesetzlichkeit führen. Katalog Lebenssituation, Katalog Jesu Reaktionen, dazwischen meine Entscheidung. Jesus hat seinen Jüngern sogar verheißen, dass sie andere, er sagt sogar größere Dinge tun würden als er. Also gibt es da nicht nur diese 1:1 Entsprechung, der wir nacheifern sollten. Wenn wir an Jesus, den Auferstandenen, glauben und nach seiner Verheißung damit rechnen, dass der Heilige Geist in uns gegenwärtig ist, kann ich ja vielmehr fragen, Herr, was möchtest du, was ich hier tun soll? Und ich kann damit rechnen, dass der Heilige Geist in mir mich leitet, das Richtige zu tun und zu sagen. In Epheser 2, Vers 10 ist von guten Werken die Rede, die Gott für uns vorbereitet hat, dass wir sie ausführen. Und in Jakobus 1, Vers 5 steht, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt und nicht vorwirft. Nächste Folie bitte. Insofern gefällt mir der Gedanke des Innehaltens und des Fragens als sehr gut und hilfreich. Nur über die Formulierung der Frage selbst bin ich mir nicht ganz im Klaren, beziehungsweise ob, was würde Jesus tun, die richtige Frage ist. Vielleicht sind wir am Ende der Predigtreihe klüger und ich bin gespannt, was die anderen dazu ausarbeiten. Ich möchte nach dieser langen Vorrede, die mir aber auf dem Herzen lag, endlich zum Thema des heutigen Sonntags kommen, What would Jesus do in Bezug auf Erfolg. Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf und machen uns Gedanken über Erfolg. Vor 2 Wochen ging es darum, welche Partei und welche Kandidaten bei der Bundestagswahl Erfolg haben. Im Anschluss wurde der eigene Erfolg gelobt und der Erfolg der anderen kleingeredet. Wieder andere zogen sich zurück, weil sie zugeben mussten, nicht den gewünschten Erfolg gehabt zu haben. Was ist Erfolg? In dem Wort Erfolg steckt auch das Wort Folgen. Im Englischen heißt Erfolg Success, was wir auch im Successor, dem Nachfolger, zum Beispiel Thronerben, wiederfinden. Es scheint also etwas mit Reihenfolge zu tun zu haben. Auf A folgt B, auf Einsatz Erfolg. Woran messen wir Erfolg? Erfolg wird oft in Steigerungen gemessen. Mehr Umsatz durch erfolgreiche Werbung, mehr Popularität durch Medienpräsenz und Populismus und so weiter. Was hat Jesus mit Erfolg zu tun? Als ich in der Vorbereitung mit meiner Frau über das Thema und meine Gedanken sprach, wies sie mich auf eine Textstelle hin, mit der sich mir dann das Thema entfaltete und rund wurde. Ich hoffe, dass ich das verständlich rüberbringen kann und ihr mir vielleicht sogar zustimmt. Der Text für die heutige Predigt steht in Lukas 4, Vers 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan. Und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn mir ist sie übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln über dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Dieses Ereignis wird ganz am Anfang von Jesu öffentlichen Wirken geschildert. Bei biblischen Geschichten achte ich gerne auf den Kontext. In welchem Zusammenhang steht der Text? Was steht davor? Was kommt danach? Er schließt sich unmittelbar an die Taufe Jesu an. Zur Erinnerung, was war da geschehen? Jesus wurde durch Johannes im Jordan getauft. Aus dem Himmel kam eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn. Und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn. Und eben dieser Heilige Geist führt ihn 40 Tage in der Wüste umher. Bei Lukas liest es sich so, dass Jesus während dieser ganzen Zeit immer wieder vom Teufel versucht wurde. In der Parallelstelle bei Matthäus liest es sich mehr wie eine Abschlussprüfung am Ende dieser Fastenzeit. Wie auch immer, das müssen sehr, sehr anstrengende Tage gewesen sein. 40 Tage Dauerstress statt Wellnessurlaub. Nächste Folie. Auf der Suche nach der besseren Frage versuche ich mal mit dieser: Was können wir von Jesus lernen? Er folgte der Führung des Heiligen Geistes und er war nicht allein. Der Heilige Geist war bei ihm. Körperliche Bedürfnisse waren in der Zeit zurückgestellt. Und bei den körperlichen Bedürfnissen hakt der Teufel ein und verknüpft es ganz perfide mit der Infragestellung der göttlichen Bestätigung seiner Stellung. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach Steine zu Brot und löse dein Hungerproblem. Nutze deine göttliche Stellung zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Es geht um dich, Jesus. Denk doch auch mal an dich. Das ist das Wesen des Feindes, Gottes Wort in Zweifel zu ziehen. Wie schon im Paradies, sollte Gott gesagt haben: Was hat die Stimme Gottes bei der Taufe Jesu gesagt? Du bist mein geliebter Sohn. Was macht der Feind? Er zieht diese Aussage in Zweifel. Wenn du Gottes Sohn bist, wer beim Lesen des Textes nicht aufgepasst hat oder die Geschichte nicht kennt, mag sich fragen: What would Jesus do? Was würde er tun? Zum Glück lässt uns Gott nicht im Dunkeln tappen, sondern überlässt uns nicht Spekulationen und Mutmaßungen, und wir erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Und Jesus antwortet, und dafür dürfen wir ihn lieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Übrigens, wer weiß, wo das steht. Bei manchem steht es in der Bibel als Fußnote drin, steht in 5. Mose 8, Vers 3, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Was können wir von Jesus lernen? Er kennt unsere menschlichen Bedürfnisse. Er hatte echt Hunger. Aber er wusste um das wichtigste Lebensmittel. das Wort Gottes. Kenne deine Bibel gut. Wäre uns diese Antwort eingefallen? Mit der nächsten Attacke kommt der Teufel auf den heutigen Themenaspekt zu sprechen. Macht und Herrlichkeit, verspricht er. Das sind doch zwei sehr gute Synonyme für Erfolg, oder? Wer Erfolg hat, hat Macht und Einfluss oder bekommt mehr Macht und Einfluss. Wer Erfolg hat, hat Herrlichkeit, Reichtum, Ruhm, Luxus. Der Teufel bietet ihm den schnellen Erfolg für den Preis, dass Jesus ihm huldigen soll. Der Sohn Gottes soll den Feind Gottes anbeten. Er hätte sofort Macht und Einfluss haben können, ohne Leiden und Stress. Er hätte seine Macht für den Frieden in der Welt einsetzen können oder Rache üben oder ein Baumeister ohne Gleichen werden können oder für was man einen Großen dieser Welt noch rühmen würde. Aber wäre er tatsächlich dazu gekommen, wenn er einen anderen als Herrn anerkannt hätte? Der hätte ja dann auch ihm zu sagen gehabt, was er tun sollte. Jesus durchschaut das falsche Spiel. Ist Erfolg an sich schlecht? Ich denke nicht, aber es ist wichtig zu erkennen, woher er kommt und was der Preis ist. Es ist der Feind, der zu Anfang die Schöpfung zerstört hat und die Beziehung des Menschen zu Gott, der Jesus den Erfolg anbietet. Und der Preis dafür wäre Verrat und göttliche Verehrung gewesen für einen Emporkömmling, der sich an Gottes Stelle setzen wollte. Dann hätte der Teufel Erfolg gehabt. Dann hätte der sein Ziel erreicht, wenn der Sohn Gottes ihn anbetet. Dafür würde der Teufel die ganze Welt hergeben. Jesus ist ganz anders. Er gibt sich selbst hin, um die ganze Welt zu retten. Jesus bleibt unbeirrt und schlägt den schnellen Erfolg aus mit dem Hinweis, dass Gott allein die Anbetung gebührt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der dritte Angriff zielt wieder, wie der erste, auf Jesus als Gottes Sohn. Das muss den Teufel mächtig gewurmt haben. Diese Stellung hätte er gerne gehabt, Gott gleich zu sein. Deswegen greift er Jesus mit aller Vehemenz an diesem Punkt an. Es reicht doch nicht, dass du, Jesus, es von Gott gehört hast, dass du sein Sohn bist. Du musst das auch vor den Menschen beweisen. Zieh eine große Show ab mit Knalleffekt und spring von der Zinne des Tempels. Gott wird sich schon zu dir stellen und dich behüten. Steht ja schon in der Bibel, die du vorhin zitiert hast. Mach das, dann hat deine Mission Erfolg, dann beweist du dich. Und Jesus stellt ihm erneut ein Schriftwort entgegen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Auch wieder aus dem 5. Mose. Heißt das, wir sollen Gott nicht beim Wort nehmen, wir können das nicht? Oh doch, ganz im Gegenteil. Aber mal so gedacht, der Sprung von der Tempelzinne wäre ja eigentlich eine Folge des Zweifels an Gottes Zusage gewesen. Also zu der Zusage brauche ich jetzt noch den Beweis des Behütetseins, wenn ich von der Klippe springe. Um den Zweifel zu zerstreuen, stimmt das wirklich? Ich probiere das jetzt mal aus. Soll er Gott mit einem anderen Wort, dem von den Schutzengeln, auf die Probe stellen? Das hatte Jesus nicht nötig. Ganz anders verhält es sich, wenn man sich gegen allen Schein und alle Erfahrung auf Gottes Wort verlässt. Auf dein Wort hin werfe ich die Netze noch einmal aus, obwohl ich das die ganze Nacht schon erfolglos versucht habe. Petrus hat dabei eine beeindruckende, lebensverändernde Erfahrung gemacht. Merkt ihr den kleinen Unterschied? Da hat er sich wirklich auf Gottes Wort verlassen und hat gesagt, ja, das, was du gesagt hast, das tue ich. Auf dein Wort hin. Und nicht ja, und wenn dein Wort stimmt, dann will ich aber auch noch dieses oder jenes als Zeichen haben. Kommt ganz, ganz selten vor. Nur in Zeiten großer Gottesentfernung wie bei Gideon. Jesus ging es nicht um Erfolg, sondern um Erfüllung. Er wollte das Gesetz erfüllen. Kein Mensch kann das Gesetz halten und nur einer konnte es erfüllen, Jesus. Nur Jesus konnte das zum Ziel bringen, was das Gesetz im Grunde wollte und sollte, nämlich die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott wieder möglich machen. Das zu erreichen war der einzige Erfolg, den Jesus anstrebte. Ihm ging es nicht um Erfolg und Ansehen bei Menschen. Sein Erfolg war sein Tod. Da hat er den, der ihn hier versuchte, für immer besiegt. Denken wir da an den Wochenspruch, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. What would Jesus do? What did Jesus do? Was hat Jesus getan? Was ist das Entscheidende an Jesu Wirken? Vielleicht so gefragt, was ist der Kern des Christentums? Viele werden antworten, Mitmenschlichkeit, christliche Nächstenliebe. Ein Christ ist einer, der christlich handelt. Und in diesen Zusammenhang passt die Frage, what would Jesus do, was würde Jesus tun, sehr gut hinein. Aber ist das so? Sind die Nachfolger Jesu wegen ihrer Nächstenliebe angefeindet und verfolgt worden? Nein, sondern weil sie Jesus als den Herrn der Herren bekannt haben und seine Auferstehung bezeugt haben. Lest mal die Apostelgeschichte, wann es dort zu Tumulten kam. Jedenfalls nicht wegen Nächstenliebe. Von daher rede ich gerne von Nachfolgern Jesu als von Christen im Allgemeinen, weil zu dem Begriff jeder so seine eigenen und anderen Vorstellungen hat. Ich bin überzeugt, ohne Jesu Tod und Auferstehung gäbe es keine Christen. Ohne die Auferstehung wären die Jünger nie zu vollmächtigen Botschaftern geworden. Erstaunlicherweise hat sich ihnen die Frage, was würde Jesus tun, nicht gestellt. Sie handelten im Namen Jesu und in seiner Vollmacht. Und aus dieser Verbundenheit mit Jesus wuchs die Verbundenheit untereinander, sodass, wie Jesus es gesagt hatte, sie an der Liebe untereinander erkannt würden, wie es in Johannes 13, 34 bis 35 steht. Ein Neugebot gebe ich euch. Daran wird jeder sehen, dass ihr meine Jünger seid. Geht es dabei um Erfolg? Ich denke, ihr geht mit mir einig, dass das eher so nicht ist. Erfolg im Sinne von wachsendem Ansehen kann es geben. Das haben die Jünger am Anfang auch erlebt, dass sie Gunst bei dem ganzen Volk hatten. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber Erfolg oder nicht, sollte nicht unsere Motivation sein. Das kann eines von den Dingen sein, die uns vielleicht zufallen, wenn wir nach Gottes Reich trachten, muss aber nicht. Ich habe an einen Vergleich gedacht. Es kann auch ein Gegensatzpaar sein. Gnade oder Erfolg. Gott bietet uns Gnade an in Jesus Christus. Gnade erfüllt keine Bedingungen. Sie ist freiwilliges, willkürliches Geschenk, kein Verdienst. Gnade ist unabhängig von Erfolg oder Mühe. Das Entscheidende, was Jesus tat, können wir nicht nachmachen. Wir brauchen es auch nicht. Sein Sieg reicht für uns alle aus. Den wichtigen Impuls der Was-würde-Jesus-tun-Bewegung finde ich darin, innezuhalten und danach zu fragen, wie Gott will, dass wir uns verhalten sollen, statt aus dem Bauch heraus oder wie es uns bequem ist oder wie wir gewohnt sind zu reagieren. Für mich liegt der Segen nicht in den 4 Worten oder 4 Buchstaben, sondern im Innehalten und nach Gottes Willen fragen und ihn dann tun. Wir werden das auch im anschließenden Lied ein bisschen sehen, dass eine Bewusstseinsänderung, eine neue Perspektive unser Denken bestimmt. Rechnet mit dem Wirken des Heiligen Geistes in euch und durch euch und Gott segne euch dabei. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.